Der Markt für Kundenmanagementsysteme wächst stark. Spezialisierte Lösungen finden aktuell mehr Anklang als die Module von ERP-Herstellern. In der Kritik steht die mobile Nutzung, berichtet Carsten Sonto, Vorstandsvorsitzender des Consultinghauses Trovarid. Guten Tag, Herr Sonto. Wie viele Lösungen vergleicht die Studie und in welche Größenklassen werden sie eingeteilt?
Also im Rahmen der diesjährigen Studie haben wir insgesamt rund 140 unterschiedliche Softwarepakete identifiziert, die von Unternehmen für CRM eingesetzt werden. Nun ist es aber so, dass wir nicht für alle diese Lösungen so viele Daten haben, dass man das auch vernünftig auswerten kann. Insofern haben wir am Ende für 10 CRM-Lösungen belastbare Daten vorliegen. Da muss man sagen, der CRM-Markt ist auch stärker strukturiert, als das zum Beispiel im ERP-Umfeld der Fall ist. Also will heißen, wir haben da klarere Marktführer wie in Microsoft mit einem CRM, SAP oder ähnlich, also Salesforce natürlich. Also die haben eine sehr hohe Verbreitung. Es gibt viele, sagen wir, kleinere Anbieter. Und die Lösungen, die natürlich durchaus ihre unterschiedliche Charakteristik haben, die klassifizieren wir im Interesse der Vergleichbarkeit bei unseren Untersuchungen, wo es ja unter anderem um die Zufriedenheit der Anwender mit den Lösungen geht, in Lösungen, die vor allem bei kleineren Unternehmen im Einsatz sind, bei mittleren oder bei größeren. Also das heißt, bis 100 Mitarbeiter, 100 bis 500 und über 500 Mitarbeiter haben wir hier als Kategorien gewählt, weil das offensichtlich einen signifikanten Einfluss hat, wenn die Unternehmen größer werden, die Anzahl der CRM-User mehr werden und damit die Komplexität der CRM-Installation steigen. Das ist auch ganz typisch bei Business-Software, das ist nicht nur bei CRM so.
Generell gefragt, wie präsentiert sich denn der CRM-Markt aktuell? Wo läuft es gut und welche Probleme drücken die Unternehmen am stärksten?
Also es gibt zwei unterschiedliche Ebenen. Also wir haben vielleicht einmal die Ebene, wie sieht es überhaupt mit dem Einsatz von CRM insgesamt aus? Da muss man sagen, CRM zählt mal grundsätzlich zu den Boom-Segmenten im Softwareumfeld. Also wir haben vor der Corona-Krise Investitionsquoten, also ich sag mal, ein Anteil von Unternehmen, die im Jahr eine neue CRM-Lösung angeschafft haben, lag bei 17%. Das ist enorm viel. Das ist natürlich jetzt mit Corona zurückgegangen, aber ist immer noch bei starken 9%. Also das heißt, viele, viele Unternehmen engagieren sich im CRM-Umfeld, digitalisieren ihr CRM mit neuen CRM-Lösungen. Das ist eine Sache. Und dabei fallen auch ein paar Dinge auf, die aus meiner Sicht insofern interessant sind, als die Rückschlüsse auf die Art und Weise, wie Unternehmen mit CRM umgehen, zulassen. Wir sehen zum Beispiel, dass die Architektur, wie die CRM-Lösungen in die Unternehmenssoftwarelandschaft eingebunden sind, sich verändert. Da geht nach den Studienergebnissen der Trend deutlich in Richtung Best of Breed, also spezialisierte CRM-Lösungen, die im Interesse einer durchgängigen Informationsversorgung mit zum Beispiel den ERP-Systemen über Schnittstellen verbunden werden. Also weg weniger Standalone-CRM-Lösungen, die einfach für sich gekapselt dastehen, oder auch da zeichnen wir den Rückgang ab, weniger CRM-Module von ERP-Systemen, die es ja auch vielfach gibt. Also wir haben in der Studie auch ERP-Lösungen, die für CRM genutzt werden. Aber hier scheint das Thema Best-of-Breed-CRM durchaus auf dem Vormarsch zu sein. Ich interpretiere das so, dass die spezialisierten Lösungen halt in vielerlei Hinsicht leistungsfähiger im Hinblick auf die Bedienung von CRM-Besonderheiten sind. Und insofern kann man, glaube ich, da ableiten, dass im CRM-Bereich in Unternehmen eine deutliche Professionalisierung stattfindet. Das heißt, man macht das immer intensiver, immer breiter angelegt. Jetzt haben wir die verschiedenen Themen, ob das ein Opportunity-Management, ein Kampagnen-Management ist. Das sind Dinge, da können zum Beispiel ERP-Lösungen am Ende dann irgendwann nicht mehr mithalten. Also das, ich sage mal, eine grundlegende Unterstützung im Bereich des Kundendialogs können ERP-Lösungen oft auch. Aber wenn es dann ans Eingemachte geht, dann ist irgendwann doch Ende der Fahnenstange. Und offensichtlich sind viele Unternehmen eben in mittlerweile auf einem Niveau, wo sie sagen, da muss eine spezialisierte, leistungsfähige Lösung her. Das ist etwas, was man sieht. Also da gibt es wirklich spannende Veränderungen im Markt. Und natürlich auf der anderen Ebene schlägt sich das auch durchaus nieder. Auf der anderen Ebene meint dann sozusagen die konkrete Nutzererfahrung. Wir untersuchen in der Studie ja die Zufriedenheit oder die Erfahrung der Anwender mit den Lösungen. Da haben wir insgesamt positives Feedback erhalten. Also die Anwender vergeben eine gute, also eine recht gute Note im Sinne von einer 1,9, also sogar ein ein bisschen besser als eine glatte Schulnote 2 für die Lösung und auch für die Services der Anbieter. Also das ist durchaus vorzeigbar. Und diese Noten haben sich auch insgesamt verbessert, wenn man mal die Studie von vor 2 Jahren als Vergleich hernimmt. Hat es da also auch durchaus in der Breite, kann man sagen, Fortschritte gegeben. Es gibt einige Aspekte. Wir untersuchen ja insgesamt 36 unterschiedliche Themen, wenn es um das Thema Anwendererfahrung und Zufriedenheit geht. Einige Aspekte, da gilt das nicht ganz so mit dem Fortschritt. Interessanterweise ist zum Beispiel das Thema Stabilität der Software, wird schlechter bewertet als in 2021 als in 2019 noch. Ich vermute mal, dass wir hier einen Sondereinfluss haben, weil das doch auffällig gegen den Trend geht. Es könnte auch mit dem Thema Homeoffice zusammenhängen, dass eben viele Leute von unterwegs oder auch von zu Hause auf die Lösung zugreifen. Und möglicherweise, da man auch mit instabilen Internetanbindungen etc. zu kämpfen hat, was vielleicht nicht unbedingt immer der Software anzulasten ist, aber sag ich mal die Nutzererfahrung natürlich trotzdem beeinträchtigt und eben oft dann auch auf die Software projiziert wird. Also das ist vielleicht ein Thema. Und ich sag mal, neben der grundsätzlich guten Benotung haben wir auch ein paar andere Auffälligkeiten, was jetzt eher Schwachpunkte anbelangt. Also Kritikpunkte sind vor allem auf die Software bezogen, weniger auf die Dienstleistungen der CRM-Anbieter gemünzt. Und da fällt zum Beispiel auf, dass das Thema Anpassbarkeit und Flexibilität der Software offensichtlich nicht ganz so ist, wie die Anwender sich das vorstellen. Bedienerfreundlichkeit und auch das Thema Formulare und Auswertung. Ein spezieller Punkt ist dann auch noch das Thema Dokumentation der CRM-Software im Sinne der Anwenderdokumentation und des Benutzers. Das sind so Schwachpunkte, die in diesem Jahr auffallen, wobei das eben durchaus auch mit den Vorjahren korrespondiert. Also das sind eher grundlegende Kritikpunkte, die wir im Moment im Zusammenhang mit der CRM-Nutzung feststellen.
Blicken wir mal auf die Hersteller. Wer darf sich denn zu den Gewinnern zählen und wer schneidet in dieser Studie eher schlecht ab?
Also man kann sagen, wie auch bei anderen Softwarekategorien, ERP und Ähnliches, sind die Lösungen, die vor allem bei kleineren und mittleren Unternehmen eingesetzt werden, kommen prinzipiell etwas besser weg als Lösungen, die bei größeren Unternehmen eingesetzt werden. Also bei denen, die sich da eben leichter tun, ist zum Beispiel die Lösung Cobra CRM oder Assist Pro oder auch Genesis World von CRS. Oder auch Cursor. Das sind eben Lösungen, die, ich sag mal, eher im mittelgroßen oder auch kleineren Segmenten unterwegs sind. Und da ist es einfach so, dass die Einsatzszenarien insgesamt nicht so komplex sind und mithin es auch nicht so viele Problembereiche geben kann, sodass die Kunden also insgesamt da zufriedener sind als beispielsweise die Lösungen, die sich bei den großen Unternehmen sehr häufig finden. Und da ist zum Beispiel SAP CRM, Oracle CRM, auch Salesforce und auch Dynamics CRM von Microsoft zu nennen. Die tun sich dann etwas schwerer.
Die mobile Nutzung ist in der ERP-Studie von Trovarid einer der größten Kritikpunkte. Welche Erfahrungen machen denn die Anwender von CRM-Systemen mit dieser Funktion?
Da gibt es grundsätzlich erstmal ein ähnliches Phänomen. Ähnlich wie bei den ERP-Systemen zählt die mobile Nutzung bei CRM-Lösungen auch mit zu den schwächeren Themenfeldern. Wenn auch nicht ganz so dramatisch, wie das bei den ERP-Lösungen der Fall ist. Also das heißt, insgesamt erwarten die Anwender da durchaus ein bisschen mehr. Und Kritikpunkte sind zum einen eine eingeschränkte Funktionalität in den mobilen Apps. Es ist das Thema Stabilität. Also ich gehe durchaus davon aus, dass eben auch das Thema Netzstabilität hier letztlich der mobilen Lösung angelastet wird, obwohl das natürlich systemisch eigentlich damit nicht zusammenhängt. Ein Kritikpunkt ist auch das Thema Offline-Verfügbarkeit. Es gibt eine ganze Reihe Anwendungsszenarien, wo man eben nicht durchgängig Netzverbindung hat. Und dann ist die Frage, ob man die Lösung dann überhaupt noch nutzen kann oder nicht. In vielen Fällen ist das eben nicht der Fall. Und das sorgt auch für Kritik. Und auch das Thema Bedienbarkeit, Anwenderfreundlichkeit ist durchaus bei der mobilen Nutzung immer wieder ein Problem, weil letztlich die beengten Platzverhältnisse auf vielen mobilen Endgeräten alle Anwender von Geschäftssoftware vor Herausforderungen stellen, nämlich die durchaus mächtige Funktionalität dieser Lösung auf diesem ja dann deutlich limitierten Platz in geeigneter Weise darzubieten. Und diesen Spagat, also da tun sich alle Softwareanbieter schwer. Im CRM-Bereich ist meine Wahrnehmung, ist das Spannungsverhältnis nicht ganz so dramatisch, weil erstens natürlich die CRM-Lösung beispielsweise verglichen mit ERP-Lösung nicht ganz die Komplexität haben. Die Use Cases sind etwas schlanker. Zum einen und zum zweiten kann man vielleicht auch sagen, sind viele CRM-Lösungen eben auch relativ jung. Will heißen, Das Thema mobile Nutzung ist bei der einen oder anderen Lösung schon von Anfang an mit in der Entwicklung oder in der Konzeption am Start gewesen, was zum Beispiel bei ERP-Lösungen in den allerseltensten Fällen so war. Also das heißt, man dort wird nachträglich mobilisiert. Das stellt die Hersteller vor große Herausforderungen, sicherlich größer, als wenn man das von Anfang an mit berücksichtigt.
CRM-Module waren früher in der Cloud als komplette ERP-Systeme. Welche Voraussetzungen müssen denn erfüllt sein, damit Unternehmen mit Cloud-CRM Erfolg haben?
Die Frage ist, inwieweit der erfolgreiche Einsatz von CRM-Software jetzt mit dem Betriebsmodell korrespondiert. Also aus meiner Sicht ist das eigentlich keine direkte Korrelation. Trotzdem ist natürlich die Frage, welches Cloud-Modell ist für welchen Anwender geeignet, sodass er seine CRM-Infrastruktur entsprechend zielführend betreiben kann. Und da muss man zunächst mal klären, von was für einer Cloud rede ich überhaupt. Wir wissen ja, dass wir gemeinhin zwei grundsätzlich unterschiedliche Konzepte da haben, das Public- und das Private-Cloud-Thema. Und aus meiner Sicht ist es so, die Cloud oder für die Cloud oder sollte man tendieren aus meiner Sicht, wenn eben in den Unternehmen grundsätzlich wenig Ressourcen für den IT-Betrieb verfügbar sind. Das gilt meistens für kleinere Unternehmen. Deswegen sehen wir bei denen auch eine höhere Tendenz in Richtung Cloud-Nutzung. Oder wenn die Komplexität von Organisationsstrukturen kombiniert mit einer Notwendigkeit für Skalierung, also will heißen größere Organisationen, die internationale Rollouts oder in eine Fläche, in Niederlassungsstrukturen oder ähnliches CRM-Infrastruktur ausrollen wollen, dann spricht vieles für die Cloud, die eben insgesamt eine höhere Skalierbarkeit aufweist. Ob Public oder Private hängt dann allerdings auch wieder davon ab, ob eine CRM-Lösung in hohem Maße anzupassen ist oder nicht. Also das heißt, wenn ich aufgrund besonderer Prozessgegebenheiten etc. einen höheren Anpassungsgrad habe, dann spricht das eher für eine Private Cloud, weil die dem Anwender da mehr Freiheitsgrade lässt. Und das Gleiche gilt, wenn ich eine hohe Integration mit anderen Softwarelösungen habe. Schnittstellen sind ja im Grunde auch individuelle Anpassungen, wenn man so will. Und wenn da ich mit vielen Schnittstellen gesegnet bin, dann sind die höheren Freiheitsgrade, die ich bei der Private Cloud habe, von Vorteil. Umgekehrt, wenn ich das nicht brauche, dann ist die höhere Skalierbarkeit und der höhere Rationalisierungseffekt der Public Cloud als Pluspunkt zu verbuchen.
Eng verbunden mit der Cloud ist die Bezahlung nach Nutzung oder Mietmodelle statt Kauflizenzen. Welche Erfahrungen machen die Unternehmen damit?
Zunächst mal muss man sagen, ist der Erfahrungshorizont ja durchaus noch begrenzt. Also mittlerweile, glaube ich, sind ungefähr 25% der Installationen, also mithin durchaus schon ein relevanter Anteil, fallen unter diese neueren Abrechnungsmodelle, wobei allein 9% auf eine Software-Miete entfallen. Und eine Software-Miete, es ist kein Riesenunterschied zum Kauf, kaufmännisch natürlich, aber hat eigentlich wenig andere Implikationen. Anders ist das sicherlich bei dem Thema Subscription oder auch bei dem echten Performance-Payment, was allerdings einen verschwindend geringen Anteil ausmacht. Ich glaube, 3% der Anwender nutzen solche Performance-Payment-Modelle, Stand heute im CRM-Bereich. Aus meiner Sicht gibt es insofern noch relativ wenig Erfahrung in dem Sinne, dass man sagt, gut oder schlecht. Ein, zwei Dinge kommen immer mehr auf den Tisch. Und das ist zum Beispiel das Thema von kaufmännischer Nachhaltigkeit von diesen Bezahlmodellen, weil es ist ja typischerweise so, das klassische Modell des Lizenzkaufs oder sei es meinetwegen auch in Form eines Leasings abgewickelt, ist ja so, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt mit einem Softwareanbieter, CRM-Anbieter in dem Fall, ins Gespräch gehen, da verhandeln, wenn sie eine geeignete Lösung gefunden haben und am Ende sich mit ihm auf irgendwelche Konditionen einigen, die durchaus, muss man auch sagen, in aller Regel individualisiert werden. Das heißt, es gibt keine harte Preisliste, es gibt irgendwas zum Orientieren, eine interne Preisliste, gegenüber der dann verhandelt wird. Und viele Konditionen in den Verträgen werden individuell ausgehandelt. Das ist bei Cloud-Verträgen und letztlich bei Subscription-Verträgen in aller Regel nicht so, weil der Vorteil dieses Betriebsmodells und auch des Bezahlmodells aus Sicht der Softwareanbieter in einer extrem hohen Standardisierung liegt. Das heißt, da kann man nicht ganz so viel individuell aushandeln. Und eine Sache ist aus meiner Sicht durchaus problematisch und führt in der Praxis durchaus auch zu Problemen, bis hin zu, dass man eben von diesem Modell Abstand nimmt aus Anwendersicht. Das ist zum Beispiel, dass Sie, wenn Sie Sonderkonditionen aushandeln, also Nachlässe für die Gebühren oder ähnliches, dass die Laufzeiten für die diese Nachlässe gewährt werden, in aller Regel überschaubar sind. Sagen wir mal 1, 3 oder vielleicht 5 Jahre. Wenn Sie beim Softwarekauf einen Rabatt von 30% oder sowas raushandeln, was völlig normal ist, dann bleibt Ihnen dieser Rabatt für immer, weil Sie einmal gekauft haben zu den Konditionen und fertig. Das ist im Subscription-Bereich nicht so, weil die Verträge dort in aller Regel erneuert werden und dann fallen nach bestimmten Laufzeiten derartige Sonderrabatte weg. Und das kann teilweise Auswüchse haben. Mir sind Fälle bekannt, wo Subscription-Gebühren um 90% rabattiert wurden. Wenn Sie dann darauf eine Garantie von 3 Jahren haben, muss man sich natürlich die Frage stellen, wie sieht es denn nach den 3 Jahren aus? Habe ich die 90% Rabatt dann immer noch, mit denen ich jetzt kalkuliere, oder ist das dann hinfällig? Das ist ein Thema, wo wir im Moment in unserem Beratungsgeschäft durchaus auch Abschlüsse scheitern sehen, weil das Sicherheitsbedürfnis der Anwenderunternehmen an der Stelle nicht ausreichend berücksichtigt wird.
Datensicherheit führen Skeptiker als Argument gegen die Cloud an. Haben die Unternehmen davor immer noch Angst?
Datensicherheit ist ja unter anderem das Thema Schutz vor unerlaubtem Zugriff, Schutz vor Verlust, also Zugriffssicherung und im Zweifel auch das Thema Recovery Services und ähnliche Dinge. Wenn da mal jemand in sich geht und das mit seinen eigenen Möglichkeiten, also das Alternativmodell wäre ein On-Premise-Modell, wo Sie als Anwender das selbst betreiben und betreuen, wer da sagt, das kann ich besser als etablierte Cloud-Dienstleister. Ich glaube, nüchtern betrachtet kann man sagen, das kann heute kein mittelständisches Anwenderunternehmen besser machen als jemand, der da spezialisiert ist, über die entsprechenden Zertifikate verfügt etc. pp. Natürlich gibt es da Unterschiede. Es gibt auch sicherlich Unterschiede der Datenhaltung, Stichwort regional und unter welche Rechtskreise das jeweils fällt. Es gibt auch natürlich Unterschiede zu den Dienstleistern, Stichwort Nationalität. Also wenn ein US-basierter Dienstleister da ist, da gelten ein paar rechtliche Rahmenbedingungen, die muss man auch mit berücksichtigen. Aber in aller Regel findet man heute hier in Deutschland Cloud-Dienstleister, beziehungsweise die Software-as-a-Service-Angebote werden auch in Rechenzentren in Deutschland betrieben in aller Regel, sodass man da nicht wirklich besser fahren kann, wenn man selber macht. Also in aller Regel würde ich das so einschätzen.
Unter dem Schlagwort Customer Experience Management wollen CRM-Hersteller Kunden zu Fans machen. Wo sehen Sie das Potenzial und die Grenzen dieses Konzepts?
Auf Deutsch würde ich ja sagen, zielt das Customer Experience Management darauf ab, die gesamte Interaktion mit einem Kunden über den ganzen Kundenlebenszyklus hinweg immer aus Sicht der Nutzererfahrung heraus zu optimieren. Also sich sozusagen den Standpunkt, die Perspektive des Kunden einzunehmen und zu sagen, wo kann ich dem Kunden was besser machen, was einfacher machen, was leichter machen, was schneller machen etc. Dieser Grundgedanke ist prinzipiell mal ein sehr hilfreicher, weil er eben hilft, die eigenen Aktivitäten entsprechend auf den Kunden auszurichten. Gleichzeitig ist es ein sehr weitreichender und auch ein sehr anspruchsvoller Ansatz aus meiner Sicht, weil das schon auch eine enorme Komplexität mit sich bringen kann. Zum Beispiel, wenn es darum geht, diesen Prozess weitgehend zu digitalisieren. Warum macht man das? Es ist sicherlich so, dass man, wenn man das gut macht, erkennen kann, wo man zum Beispiel Eintrittsbarrieren für die Kundenkontaktaufnahme reduzieren kann. Das sind ja die typischen Kundenprozesse, an denen man eben besser oder schlechter agieren kann. Und das Ganze, wenn man hier eine positivere Erfahrung aus Sicht des Kunden erzielen kann, dann läuft es eben auf die allseits ja auch angepeilte höhere Kundenbindung hinaus. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man das alles digital unterlegen möchte, dann steht man durchaus vor sehr anspruchsvollen Aufgaben. Und deswegen muss man halt abwägen, ob der Aufwand sich lohnt. Und da gilt sicherlich, dass das Potenzial mit der Größe von Unternehmen, mit der Zahl der Kundeninteraktionen steigt. Und insofern sehe ich dieses Konzept auch in einer sehr digitalisierten Form. Sehe ich also eher im Handels- und Dienstleistungsbereich oder bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen, die im B2C-Segment unterwegs sind, und zwar eher bei größeren als jetzt bei einem kleinen Industrieunternehmen.
Herr Sonto, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.